habt keine Angst vor euren Zahlen. Jeder, wirklich jeder, kann Zahlen lernen.
Wenn eine Podcast-Folge mit einer so positiven Note beginnt, dann kann sie doch eigentlich nur gut werden, nicht wahr? Und genau das wird sie. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder bei mir einschaltest. Heute bin ich einmal mehr nicht alleine hier, sondern ich darf heute meinen Freund Jörg Roos begrüßen. Jörg Roos ist eine Art Dolmetscher. Er sagt nämlich, dein Unternehmen spricht mit dir. Naja, nicht im wörtlichen Sinn, sondern es spricht in der Sprache der Zahlen. Jörg hilft nun seinen Kunden, und das sind vor allem kleine Unternehmen, diese Sprache zu verstehen und daraus Lehren zu ziehen, um das Unternehmen sicher zum Erfolg zu führen. Jörg Roos bezeichnet sich allerdings nicht als Dolmetscher, zumindest nicht offiziell. Er hat mir inzwischen verraten, dass er das Wort tatsächlich auch manchmal braucht. Aber offiziell auf seiner Webseite bezeichnet sich Jörg als Business-Mentor und geht in seiner Arbeit weit über diese nackten Zahlen hinaus. Denn rein über die Zahlen hätte er mich zum Beispiel nie abgeholt. Doch mit seiner Begeisterung tut er das immer wieder aufs Neue. Deshalb freue ich mich sehr auf dieses Gespräch hier mit dir, lieber Jörg. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Ivan, klasse. Vielen Dank für die tolle Anmoderation. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Sehr schön. Ich war so stolz auf mich, als ich mir überlegt habe, wie bezeichne ich den Jörg? Ja, Dolmetscher würde ja passen. Und dann schreibst du mir einfach, ja, weißt du, das Wort nutze ich manchmal auch. Aber es hat schon was. Ja. Es passt wirklich irgendwie zu dir und zu deiner Arbeit.
Ja, das stimmt.
Die Frage ist natürlich, die meisten empfinden ja das Thema Zahlen als eher eine trockene Geschichte, muss halt sein, Monatsabschluss, Jahresabschluss, halt diese Dinge, das gehört halt zum Business. Weshalb sollte man sich denn eigentlich mit den Zahlen beschäftigen? Weshalb sollte man auf sein Unternehmen hören, zumindest über dieses notwendige Maß hinaus? Was ist mein Vorteil davon?
Also letzten Endes, nach meinem Verständnis sind Zahlen das wichtigste Tool, das jeder Unternehmer letzten Endes verstehen darf. Und deswegen vergleiche ich das mit einer Fremdsprache sehr gerne. Mhm. Wenn wir uns mal überlegen, egal was wir für ein Ziel als Unternehmer haben, wir kommen ohne irgendeinen Gewinn, ohne irgendein Geld, kommen wir nicht aus. Die Mindestvoraussetzung für ein erfolgreiches Business, was auch immer das für dich bedeuten mag, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. Es muss wirtschaftlich gesund sein, damit du deine Ziele, die du erreichen möchtest, erreichen kannst. So, und jetzt ist es halt so, dass dieser Erfolg nun mal in Zahlen gemessen wird. Wenn du nicht genügend verdienst mit deinem Unternehmen, wie gesagt, es geht nicht darum unbedingt, dass jeder Millionär werden muss, das kann auch was ganz anderes sein, aber du brauchst ein Mindestmaß. Wenn du es nicht schaffst, dann wird dein Unternehmen irgendwann weg sein. Das heißt, all diejenigen, die eben nicht auf ihre Zahlen achten und die nicht es schaffen, das notwendige Geld zu verdienen, die werden eben ihre Ziele nicht erreichen können, die bleiben beim Hobby. So, und was passiert jetzt mit dem Unternehmen? Das Unternehmen sammelt all diese Erfolgsindikatoren in Form von Zahlen. Das kann Umsatz sein, das können Kosten sein und so weiter und so fort. Und wenn ich es mir wie bei einer Fremdsprache angewöhne, diese Zahlen eben zu verstehen, ich sage ganz gerne, die Story hinter den Zahlen zu verstehen und jetzt kommt der entscheidende Punkt, mit meinem Bauchgefühl zusammenzubringen, sodass Zahlenwelt, also das, was ich aus den Zahlen lesen kann, eben mit meinem Bauchgefühl übereinstimmt, dann bin ich in der Lage, mir die richtigen Fragen zu stellen, aber auch nur dann bin ich das, weil ich dann die Zahlen als der objektive Maßstab all meiner Geschäftsentscheidungen mit meinem Bauchgefühl vermischt habe. Und das ist genau dann der entscheidende Punkt, um sich am Wettbewerb durchzusetzen, um zu erkennen, wo und wie kann ich denn besonders erfolgreich sein und den Spaß haben, den ich mir von meinem Unternehmen wünsche. Weil die allerwenigsten wollen ja einfach nur Geld verdienen. Sondern die wollen ja auch Spaß haben. Es nervt ja dieses, ich werde getrieben und meine Kunden wollen immer nur von mir und ich werde gar nicht honoriert und hin und her und vor und zurück. Wir wollen ja auch Spaß haben. Wir wollen unseren Job ja lieben. Deswegen haben wir uns ja alle selbstständig gemacht oder ein Unternehmen gegründet. Und die Zahlen helfen dir dabei. Zahlen sind der objektive Maßstab all deiner Alltagsentscheidungen. Und wenn du es schaffst, zumindest jetzt wieder die Analogie zu den Fremdsprachen, so ein Niveau aufzubauen, dass man sich verständigen kann. Es geht nicht darum, fließend und akzentfrei zu sprechen. Das dauert ja super lange und das ist auch komplex, gar keine Frage. Aber da gerade für kleinere Unternehmen geht es gar nicht darum. Aber dieses Verständigen, das zu erreichen, das schaffst du relativ schnell. Genauso wie wenn du mit Englisch oder Französisch anfängst. Du bist innerhalb weniger Wochen auf einem Niveau, dass du sagst, okay, wir verstehen uns, wir können jetzt zusammen, keine Ahnung, eine Pizza bestellen oder was weiß ich denn, oder über Alltagsthemen reden. Und genau das ist das Ziel letzten Endes. Und ja, deswegen macht es total Sinn, sich mit den Zahlen zu beschäftigen, weil ich kriege am Ende eine Option mehr. Mhm. Eine Option mehr als mein Wettbewerb. Meine Erfahrung sagt, 80% mindestens aller Unternehmer, kleinen Unternehmer da draußen, kümmern sich gar nicht um ihre Zahlen, haben das abgegeben, das Thema an den Steuerberater, geben damit einen wesentlichen Erfolgstreiber direkt an jemanden ab, der noch nicht einmal zum eigenen Unternehmen gehört, der ganz viele Unternehmen betreut, der macht einen tollen Job, aber er wird dir nicht helfen, in aller Regel zumindest, dich betriebswirtschaftlich erfolgreicher zu machen. Und das kannst nur du als Unternehmer. Und deswegen macht es total Sinn, sich mit den Zahlen zu beschäftigen und eben keine Angst davor zu haben.
Mhm. Ich glaube, das ist das, was ich vorhin mit dem notwendigen Maß versucht habe zu umschreiben. Das ist das, was der Steuerberater macht. Er schaut, dass alles rechtlich in Ordnung ist, alles korrekt verbucht und so und halt diese fachlichen Dinge, wofür wir Unternehmer in der Regel keine Nerven und ja auch kein Interesse haben, das macht dann halt der Steuerberater. Aber das ist eben so das notwendige Maß. Und ich hole ja mir gerne Gäste in meinen Podcast, von denen ich selber etwas lernen will, zu Themen, wo ich nicht so fit bin. Und die Zahlen hier, das gehört tatsächlich dazu. Und das war für mich, wir kennen uns ja schon eine gewisse Zeit, und das war für mich wirklich der Knackpunkt. Für mich waren Zahlen, die waren halt so einfach da. Natürlich muss ich schauen, dass ich am Ende des Jahres oder besser noch vorher ein bisschen Gewinn habe, damit ich mein Leben finanzieren kann. Natürlich muss ich schauen, dass ich die Kosten im Griff habe und so weiter und so fort. Das ist alles klar. Aber das war für mich so ein notwendiges Übel, so wie ich halt auch einmal im Jahr die Steuererklärung ausfüllen muss. Aber das war wie abgetrennt von meinem Business. Und dann kamst du und hast das genauso erklärt, eben wenn man diese Sprache versteht und dann kann man damit zusammen mit seinem Bauchgefühl, mit seiner Intuition, auch mit seiner Vision, seinen Zielen, kann man dann echt das Business steuern. Und nur die Zahlen alleine genügt nicht, nur das Bauchgefühl alleine genügt auch nicht, sondern beides muss Hand in Hand gehen. Und plötzlich sehe ich den Sinn dahinter. Und so haben wir vor ein paar Wochen, also wenn wir dieses Gespräch aufnehmen, ist es etwa eine Woche her oder so, haben meine Frau und ich ja unseren Vision Day gemacht und da haben wir uns zuerst mal auch mit unseren Zahlen tatsächlich beschäftigt, auch auf Inspiration durch dich, lieber Jörg. Das kann man auch in der Folge 233 nachhören, die findet man unter ivanblatter.com/233 und da habe ich dich auch erwähnt und natürlich verlinkt und wir haben einfach mal auf die Zahlen geschaut und uns gefragt, was können wir daraus lernen? Einige Zahlen sind hochgegangen, einige sind runtergegangen. Nicht jede Zahl muss hochgehen, also vor allem die Kosten nicht, aber auch andere positive Zahlen gingen teilweise auch runter. Und das war okay, weil da stand oder steht eine Entscheidung dahinter, die wir getroffen haben, eine unternehmerische Entscheidung und uns bewusst auch entschieden haben, komm, diese Zahl darf ruhig runtergehen. Aber das konnten wir eben nur, weil wir die Zahlen gesehen haben und dann auf unser Bauchgefühl gehört haben. So.
Ja, das ist großartig. Und damit beschreibst du in deinen Worten genau das, was ich eben meine. Du triffst auf einmal bewusste Entscheidungen und du misst diese Entscheidung. Und genau das ist ja der Kreislauf. Wir treffen eine Entscheidung, wir messen die Entscheidung, analysieren sie und treffen eine neue Entscheidung. Das ist dann der Kreislauf, der entsteht. Und das ist der Erfolgskreislauf, der am Ende zu einer aktiven Unternehmenssteuerung führt. Alles andere, wenn ich das eben nicht mache, wenn ich das nicht so mir anschaue, und es geht ja nicht darum, jetzt hier jede Kleinigkeit zu messen, auch da die wichtigen Erfolgsfaktoren, das ist ja das Entscheidende. Aber wenn ich das nicht mache, dann werde ich ganz schnell zum Passagier in meinem eigenen Boot. Ja, dann werde ich nämlich reinweg von außen getrieben. Und es zeigt mir einen Unternehmer,
der sich ganz ursprünglich mal selbstständig gemacht hat oder eben direkt ein Unternehmen gegründet hat, der nicht eben eine gewisse Freiheit, eine aktive Steuerung eigentlich haben wollte, der selbst den Ton angeben wollte, wie auch immer du das formulierst. Aber gleichzeitig geben sie sofort das aus meiner Sicht, okay, wichtigste Steuerungsinstrument ab. Ja, am Ende, ich erlebe ganz viele Unternehmer, bei denen geht es häufig scheinbar sehr, sehr gut. Die sagen, Zahlen, ja, es läuft halt irgendwie. Zahlen sind mir jetzt nicht so wichtig. Und ganz häufig sage ich dann da drauf, ja, Zahlen sind immer genau so lange unwichtig, bis sie dir das Unternehmen und deinen Traum zerstören. Das ist genau der Punkt. Und dann spätestens an der Stelle habe ich meistens die Aufmerksamkeit.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Weil das ist es ja, ne? Es gibt am Ende, es gibt drei Tools, die darf wirklich jeder Unternehmer drauf haben. Die hat auch jeder eigentlich schon mal gehört. Da braucht man keine Angst vor haben. Das ist innerhalb von wenigen Minuten grob erklärt und dann ein bisschen Einübung. Ich sag mal, hat man es innerhalb von wenigen Wochen drauf. Dann gibt es noch ein paar Sonderberichte oder ein paar Sonderanalysen, die jeder für sich machen darf. Und dann ist die ganze Sache auch geritzt. Am Ende geht es auch darum, wirtschaftlich gesunde Unternehmen aufzubauen. Und dafür brauche ich eine gewisse Kostenstruktur, dafür brauche ich eine gewisse Liquiditätsausstattung. Und dann ist die Sache auch erledigt. Ja. Und wenn ich die Sachen dann mir regelmäßig angucke, wenn ich mir einen Workflow angewöhne, in dem ich mich wohlfühle, der zu mir passt. Also nicht irgendwas, was jetzt ein Roos erzählt, das ist der heilige Gral. Nein, das darf zu jedem persönlich passen. Der eine macht es wöchentlich, der eine macht es monatlich. Viel seltener sollte es aber nun wirklich nicht sein. Und ja, jeder guckt sich immer alles an oder setzt Schwerpunkte, völlig wurscht letzten Endes. Der eine macht es analog, der nächste macht es komplett digital, der dritte macht irgendeine Mischung. Alles wunderbar. Es muss halt so sein, dass jeder sich damit wohlfühlt. Und das gelingt auch. Das ist ja das Verrückte, das gelingt ja immer.
Genau, dass man sich wohlfühlt und dass es auch zur Gewohnheit werden kann. Also wenn man sich dann auch überfordert und sagt, komm, ich schaue jetzt zweimal die Woche drauf und dann kann man es nicht im Alltag unterbringen, hast du auch nichts gewonnen. Weil entscheidend ist ja schon auch diese Regelmäßigkeit.
Genau, absolut.
Jetzt hast du aber natürlich, hast das schlau gemacht, du hast drei Tools angeteasert und es braucht nur drei Tools. Welche sind denn das?
Ja, ist so in mir drin. Ja. Am Ende gibt es einen Merksatz, den sich eigentlich jeder Hörer aufschreiben sollte jetzt, wenn er das Ganze im Auto hört, dann die Stelle jetzt irgendwie markieren und dann zu Hause aufschreiben, also jetzt bitte nicht mitschreiben dann. Wir kaufen irgendwelche Dinge, um Umsatz machen zu können. Wir machen Umsatz, um Gewinn zu erzielen. Gewinn ist aber nur eine theoretische Größe. Und deswegen brauchen wir das entsprechende Geld. Was wollen wir verdienen? So, und dafür hat uns die Finanzbuchhaltung am Ende drei Tools zur Verfügung gestellt. All die Dinge, die wir kaufen, die werden in der Bilanz gesammelt. Wir geben dafür Geld aus und die Bilanz ist so das langfristige Gewissen, das niemals vergessen wird. Das ist die Weltkarte deines Unternehmens. So kann man es eigentlich schön auch sagen. Da habe ich also alles drin, was ich brauche, um irgendwie Umsatz zu machen. Allein mit diesem Mindset mal reinzugehen, kann bei vielen schon eine Veränderung auslösen, weil sie feststellen, okay, ich kaufe auch oft genug Dinge, damit mache ich gar keinen Umsatz. Dann ist das schön, aber eigentlich nicht im Sinne der Sache. So, und dann kommt Umsatz und Gewinn. Das ist das, was ich so in meinem täglichen Geschäft mache. Ja, also im Alltagsgeschäft. Das ist das, was in der G&V, BWA, Einnahmeüberschussrechnung, ja, da macht die BWL-Theorie halt alles schön komplex, damit man sich ein bisschen aufpustern kann. Meint am Ende aber, mal von ein paar Details abgesehen, immer dasselbe. Ja, es guckt halt eben, wie viel Geld kommt rein und was bleibt unten eigentlich über. Und dazwischen sind halt das, wo wir irgendwie Kosten haben, wo wir Geld für ausgeben.
Also die Erfolgsrechnung eigentlich.
Erfolgsrechnung ist das gleiche in grün, genau. Ich sage auch gerne Ergebnisbericht dazu. Ja. So, das ist so etwas wie die Straßenkarte in deinem Business. Und jetzt ist es aber eben so, was da unten steht, das ist der Gewinn. Das ist das, was ganz, ganz unten ist. Also wenn ich Umsatz habe und davon die ganzen Kosten habe, die im Alltag so abfließen für Werbung, für Büro, Strom, Wasser, Gas, Versicherung, Tritrat, Rulala, dann bleibt irgendwann Gewinn über. Und da hören die meisten auch alle auf. Also die meisten gucken eigentlich sowieso nur auf die Gewinnzahl, maximal noch auf den Umsatz und das war's. Jetzt ist aber doof, weil Gewinn ist ja eine reine theoretische Größe. Geh mal zum Bäcker, bestell dir 10 Brötchen und sag, ich habe letzten Monat übrigens 250 Euro Gewinn gemacht oder 2500 Euro, nimm dir eine Zahl, die dir gerade passt. Und damit würde ich gerne bezahlen. Mehr als ein müdes Lächeln wirst du kaum bekommen.
Ja? Genau.
Also wir brauchen am Ende Geld. Mhm. Ja, wir wollen also den Gewinn in Geld übersetzen. Nun ist es ja so, und da kommt auch so eine Fehlannahme her, dass viele sagen, ich gucke da nur noch aufs Konto. Habe ich verstanden, ich habe dem Rost zugehört, ich gucke jetzt nur noch aufs Konto und betreibe dann Management bei Kontostand, so nenne ich das gerne. Auch wieder doof, weil unser Konto entwickelt sich aus 3 unterschiedlichen Gründen heraus. Ich kann einmal aus dem Alltagsgeschäft, das, was ich gerade beschrieben habe. Ich kann investieren, also indem ich irgendwelche Dinge kaufe, die langfristig in meinem Unternehmen bleiben. Und ich kann Geschäfte mit Banken haben, also Finanzierungsgeschäfte. Und genau diese Unterscheidung, die nimmt das Tool Nummer 3 vor, die Cashflow-Rechnung. Und was wir ja wollen, ist am Ende den operativen Cashflow, so heißt er, den wollen wir maximieren. Also das Geld, das wirklich aus dem Tagesgeschäft herauskommt. Und das Ganze kann man jetzt wunderbar noch mit einer so einer magischen Formel, die ich mir dazu überlegt habe, so letzten Endes in Einklang bringen, dass man über die Wachstumsraten der Dinge, der Umsätze, der Gewinne und des operativen Cashflows sich angucken kann, wo läuft in meinem Unternehmen eigentlich alles gut und wo darf ich vielleicht nachjustieren? Wo treffe ich als Unternehmer Entscheidungen, die meinem Unternehmen nicht gut tun auf Dauer? Und allein über diesen Kontext steuere ich mein Unternehmen wirklich aktiv und nachhaltig, wenn ich mich damit mal beschäftigt habe. Das mal so im groben Abriss, was ich damit meine. Also die 3 Tools sind Bilanz, G&V, BWA, Erfolgsrechnung, wie auch immer du sie nennen willst, und die Cashflow-Rechnung. So, und dabei ist die Bilanz die Weltkarte, G&V und Cashflow-Rechnung sind die Straßenkarten in deinem Unternehmen. Und das zu verstehen, da tief reinzugehen, da kann ich aktiv wunderbar steuern. Und dann kommen so Dinge wie, keine Ahnung, eine Kundenerfolgsrechnung, eine Produktergebnisrechnung und viel mehr braucht es dann auch eigentlich schon nicht mehr. Mhm.
Das klingt total einfach. Plötzlich werden wir in Zahlen, man sieht plötzlich, oder ich zumindest sehe plötzlich den Sinn dahinter und sehe eigentlich, was der Jörg da so erzählt, das macht komplett Sinn. Und vor allem passt es dann eben auch zu dem, wofür ich brenne. Das ist einerseits das Thema und andererseits halt das Unternehmen. Wir sind ja, du hast das richtig gesagt, wir sind alle Unternehmer aus einem Grund, hoffentlich zu einem Thema, für das wir brennen, aber eben auch, weil wir ja frei sein wollen, weil wir selber Entscheidungen treffen wollen, weil wir eigenverantwortlich handeln wollen. Und diese 3 einfachen Tools, diese beiden Karten eigentlich, die Weltkarte und die beiden Straßenkarten, die helfen mir eben wirklich eigenverantwortlich jetzt Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Wenn es gut aussieht, kann ich mir überlegen, wo will ich mich weiterentwickeln. Wenn es nicht so gut aussieht, dann sehe ich das frühzeitig und kann korrigierend eingreifen, bevor dann plötzlich eben das Unternehmen kaputt ist. Schlicht und einfach. Ja. Genau. Und das ist ja, das finde ich auch so spannend bei dir, wenn man auf deinen Hintergrund schaut. Du hast ja einen Hintergrund im Controlling, logischerweise. Mhm. Also hast ja Wirtschaftswissenschaft studiert. Und die Controller, das sind für mich eben immer diese Zahlenfreaks mit ihren großen Tabellen, die kein Mensch versteht. Jetzt habe ich es anders verstanden. Es geht auch anders. Und ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, dass du eben nicht nur Controller warst oder bist, sondern eben auch tatsächlich als Director und Geschäftsführer gearbeitet hast. Also du hast auch Unternehmen geführt, bevor du dich selbstständig gemacht hast. Du weißt, was das heißt, Entscheidungen treffen zu müssen, auch unangenehme Entscheidungen treffen zu müssen. Und dieses Wissen, diese Kombination eben, die kannst du jetzt weitergeben. Und deshalb geht es bei dir um weit mehr als eigentlich Zahlen. Und ich weiß von dir, dass du in deinen Mentorings, deinen 1-zu-1-Mentorings auch gerne mal mit der Eisenhower-Matrix winkst und mit den Kunden überlegst, wo stehst du eigentlich? Was ist eigentlich wichtig? Was ist dringend? So diese Dinge. Was ist der Hintergrund dazu und was hat das dann mit den Zahlen zu tun?
Ja, Zahlen sind am Ende für mich ja tatsächlich nur ein Tool. Ja, das hast du richtig gesagt. Ja, ich habe den Hintergrund Controller, von dem sollte man anderes erwarten. Aber bei mir war es sowieso schon immer so, das hat sich durch die gesamte Karriere durchgezogen. Irgendwann hat ein Vorstand oder mein Chef gesagt, Jörg, du bist ein cooler Controller, alles super, aber eigentlich bist du kein Controller. Und das lag halt so ein Stück weit auch damit so, das hing damit zusammen, dass ich mich schon sehr, sehr lange mit Selbstmanagement beschäftigt habe. Wie kann ich aus meiner Zeit das Maximale herausholen? Ich war fast mein gesamtes Berufsleben in irgendeiner Führungsaufgabe, bin also irgendwie das erste Mal, ich glaube nach einem Dreivierteljahr oder so, bin ich in so eine kleine Teamleitungsaufgabe reingerutscht und hatte dann damit nicht nur mich selbst zu führen, sondern auch Verantwortung für damals dann zwei Leute. Wahrscheinlich ist das der Hintergrund. Und ich bin relativ früh auf diese Eisenhower Matrix gestoßen und sie hat mich einfach erreicht, weil es für mich relativ simpel darstellbar ist. Und wenn ich jetzt mit meinen Mentees zusammensitze, was ist das, was alle Unternehmer, dich, mich, völlig egal, alle Unternehmer eint? Es ist dein Thema. Ja? Mhm. Wir haben keine Zeit. Und das ist ja nur eine Ausrede. Ja, das durfte ich ja von dir lernen. Ne? Es ist ja am Ende nur eine Ausrede. Ja, es ist am Ende eine Frage, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Und wie gehe ich mit meiner Zeit um, hat etwas mit Prioritäten zu tun. Und nun bin ich jemand, der grundsätzlich sagt, das, wofür du wirklich wichtig, wofür du wirklich brennst, das ist mal die Quelle von allem. Mhm. Ja, dein Warum. Warum willst du etwas machen? Warum willst du dieses Unternehmen führen? Was willst du wirklich erreichen? Und wenn du das klar hast, dann ergeben sich Prioritäten auch schnell von ganz alleine. Ja, was ist dann wichtig und was ist nicht wichtig? Das sind ja die beiden Unterscheidungskriterien in der Eisenhower Matrix, die eigentlich für mich die überragende Bedeutung haben. Dieses dringend, nicht dringend, das ist meistens so von außen irgendwie kommend, weil wir sind ja nicht in unserer eigenen Matrix irgendwie, sondern wir leben ja mit unseren Kunden und Lieferanten und was weiß ich was zusammen und Freunden eben auch. Und da kommen halt Termine rein. Und die Eisenhower Matrix gibt mir jetzt halt die schöne Möglichkeit zu sagen, okay, was ist dir eigentlich wichtig? Deswegen reden wir ganz viel über Ziel, über Vision, über die Strategie. Wie könnte das aussehen? Welche Milestones sollten wir erreichen, bevor wir beispielsweise dann einen Finanzplan erstellen? Das ist die Quelle, das ist ja auch der Erfolgsgarant, wie aus einem Finanzplan ein strategisches Werkzeug für den Unternehmer wird im Vergleich zu dem Finanzplan, der typischerweise in einer Schublade verschwindet, was so mit 90% aller Finanzpläne passiert. Bei mir fängt es also viel früher an. Und an der Stelle hole ich meistens die Eisenhower-Matrix tatsächlich raus, weil irgendwann sitzt ein Kunde vor mir, weiß nicht mehr, wo eigentlich vorne und hinten ist. Und jetzt kommt auch noch dieser Ross in seinem Mentoring und gibt mir auch noch Hausaufgaben. Und jetzt soll ich mich um meine Zahlen kümmern und tritratrullala. Und mir steht alles, wächst alles über den Kopf. Das ist eigentlich in fast jedem Mentoring der Fall. Und dann gehen wir das Ding durch. Und für viele ist es tatsächlich ein sehr einfach zu verstehendes Tool, weil ich das dann auch entsprechend erkläre an seinen Beispielen. Wir machen das zusammen und das hilft halt zur Orientierung. Und das ist halt das, was ich möchte. Am Ende möchte ich ja nicht einen Unternehmer, der eigentlich keinen Bock auf Zahlen hat, jetzt zu einem Zahlenexperten machen oder so. Ich möchte ihm ja nur die Tools zur Verfügung stellen, die es braucht, um seine Idee möglichst erfolgreich zu machen. Und nochmal, erfolgreich heißt für mich nicht unbedingt zwingend wahnsinnig viel Geld verdienen. Das kann auch was ganz anderes sein. Da gibt es ganz unterschiedliche Punkte. Und das darf jeder für sich herausfinden. Aber danach richtet sich ja dann auch eben, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und das kann ich mit der Eisenhower Matrix machen. Und erst dann kann ich auch entscheiden, welche Zahlen sind denn wichtig. Die drei Tools, die wir gerade hatten, die gelten grundsätzlich mal für jeden Unternehmer. Aber je nachdem, was ich jetzt mit meinem Unternehmen machen möchte, sind andere Zahlen, speziell Kennzahlen, für mich relevant. Es macht keinen Sinn, irgendwie eine Kennzahlentapete mit 35 Kennzahlen, auch wenn du die von mir bekommst, einfach zu nehmen und dann sich anzugucken. Eine Zahl ist immer nur so gut, wie sie dir eine Aktion in dir auslöst. Nur wenn eine Aktion aus einer Zahl abgeleitet werden kann, hilft sie irgendwie. Und Aktionen sollten wieder uns zu unserem Ziel führen. Und deswegen gehört die Eisenhower Matrix eigentlich fast zum Standardrepertoire.
Sehe ich genauso, vor allem auch der Gedanke, jetzt kommt da der Rose und gibt mir noch Hausaufgaben, ich habe ja keine Zeit. Das ist ja auch bei meinen Kunden so, die kommen zu mir, weil sie ein Zeitmanagement-Problem haben und dann sage ich denen, okay, hier sind deine Hausaufgaben bis zum nächsten Mal, das musst du jetzt noch irgendwie unterbringen. Es ist, genau. Das ist das Paradoxon des Zeitmanagements, aber wie immer im Leben muss man jetzt etwas investieren, um dann später die Vorteile zu haben. Egal, ob du abnehmen willst, dann musst du heute auf das Dessert verzichten, damit du irgendwann ein paar Kilogramm weniger hast, sei es beim Sport, du musst halt heute rausgehen und joggen, auch wenn du keine Lust hast und es ist kalt und es regnet, aber damit du irgendwann mal fit bist. Und genauso ist es bei jeder Veränderung, sei es bei der Zeit, Zeitmanagement, Selbstmanagement oder natürlich auch bei dir mit den Zahlen.
Genau.
Wie ist denn das eigentlich? Wir haben es vorher, haben wir schon mal kurz angesprochen, du hast ja gesagt, eben man muss sich regelmäßig auch mit seinen Zahlen beschäftigen und auf sein Unternehmen hören. Das kann einmal im Monat sein, es kann jede Woche sein, das muss man selber finden. Wie ist das eigentlich bei dir? Hast du dir jede Woche Zeit für deine Zahlen reserviert oder hast du so eine Art Date Night mit deinen Zahlen oder so? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich rate meinen Kunden grundsätzlich natürlich immer nur das, was ich selber auch mache. Das andere wäre für mich nicht authentisch und ehrlich letzten Endes auch. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich mindestens einmal pro Woche mit meinen Zahlen beschäftige. Heißt in dem Fall mindestens einmal pro Woche rufe ich mein Buchhaltungsprogramm auf, gucke mir an, was ist denn da eigentlich passiert, welche Kontobewegungen gibt es denn, welche Rechnungen sind zustellen, zu bezahlen, sind sie gezahlt worden, möchte ich irgendwo nachhaken und so weiter und so fort. Das ist so dieses operative Arbeiten. Bei mir hat das ganz viel auch mit Digitalisierung von Belegen zu tun. Ich bin jemand, der sehr gerne möglichst papierlos arbeitet. Ganz gelingt mir das natürlich auch nicht. Aber eben möglichst, also gucke ich, dass ich einmal pro Woche meine ganzen Belege, die vielleicht sich angesammelt haben, eben noch eingescannt sind. Wobei ich das auch mehr und mehr versuche, in den Alltag reinzudrücken, dieses Einscannen, was ja mittlerweile so einfach ist eigentlich. Und dann einmal pro Monat gehe ich dann wirklich einmal durch, also wenn dann der Ergebnisbericht, die BWA für den Vormonat für mich vorliegt, dann gehe ich wirklich durch, was passt da. Und ja, dann kommt halt diese Geschichte von dem Business-Dreieck, die gucke ich mir noch einmal an und überlege mir dann eben ganz klar, okay, was war gut, was war schlecht, wo möchte ich wirklich demnächst weiter Fokus drauflegen, welche Kennzahlen haben sich wie entwickelt. Ich habe natürlich auch meine Fokus-Kennzahlen, wo ich mich drauf committed am Anfang des Jahres, wo ich sage, die möchte ich nach vorne treiben, welche Entscheidungen haben dafür gesorgt, dass es in die Richtung ging, die es sind, weil die ich gerade sehe. Weil das ist ja auch so eine Annahme, gerade wenn es um das Thema Planung geht, dann heißt es immer ja, die Planzahl ist ja sowieso immer falsch. Ich zitiere da gerne einen Uni-Professor, den ich mal hatte, der sagte, nee, die Planzahlen sind schon richtig, die Realität ist nur falsch. Ich bin total
gut. Sehr schön.
Ja. Was meint er damit? Am Ende treffen wir Annahmen, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Und die Annahmen können gut sein, sie können schlecht sein. Und es geht am Ende nicht darum, eine Zahl zu treffen exakt. Es geht darum, möglichst gute Annahmen zu treffen und zu lernen, warum war die Annahme, die ich denn getroffen habe, eventuell falsch. Da liegt die Magie. Genau in dieser Frage. Wie darf ich anders entscheiden, damit meine Annahme in Zukunft besser wird? Und es braucht mir keiner erzählen, dass das nicht funktioniert. Ich habe jahrelang für ein Milliardenunternehmen gearbeitet und wir waren in der Lage, die Planzahlen fast auf den Punkt hinzubekommen. Also das geht schon. Ist natürlich eine Übungsaufgabe, die über Jahre wirklich gewachsen sind. Die Annahmen saßen da einfach, man wusste, wie der Markt tickt. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass jetzt keine extremen externen Schocks, wie man das so schön nennt, eintreten. Also wenn wieder irgendwo in der Welt ein Flugzeug in irgendein Gebäude reinfliegt oder, keine Ahnung, irgendwelche Naturkatastrophen, Ähnliches passiert, das kannst du nicht planen, Gott sei Dank, das will ja auch keiner planen. Aber es gehört trotzdem irgendwie leider Gottes zur Welt dazu. Wenn sowas kommt, dann passen Planzahlen nicht. Auch bei diesem Unternehmen. Ne? Dann wird einfach alles mal durcheinander gewürfelt. Aber wenn ein normales Geschäftsjahr da ist, mehr oder weniger, und nur diese kleinen Katastrophen, über die wir uns täglich aufregen, passieren, das kriegt man schon hin, weil in Summe gleicht sich überraschenderweise häufig das alles auf, beziehungsweise ist es dann eine Folge der Entscheidung, die ich treffe. Und deswegen ist es wichtig, mit den Zahlen regelmäßig zu arbeiten, das mache ich dann halt auch.
Ja.
Und einmal im Jahr da geht es dann halt in die Strategie-Session. Also so mache ich das bei mir selbst. Ne? Also da mache ich dann wirklich für 3 Tage meine Strategie und dann eben meine Zahlen.
Mhm. Auch. Ja, sehr schön. Das mit dieser Planung Sicherheit letzten Endes. Das erinnert mich ein wenig an mein Thema, an die Tagesplanung, an die Wochenplanung. Da ist es genauso. Wenn man da ein wenig geübt ist, dann bekommt man fast eine Punktlandung hin. Man muss ein wenig üben, das ist definitiv so. Aber mit der Zeit hat man auch diese Sicherheit, wie kann ich so planen, dass ich dann das auch erreiche. Manchmal sind die Zeitschätzungen falsch, aber das gleicht sich interessanterweise aus. Für die eine Aufgabe hatte ich halt nur eine halbe Stunde statt 3/4 Stunde, dafür für die andere eine Stunde statt 3/4 Stunde. Das gleicht sich immer wunderbar aus. Und das ist ja bei den Zahlen offenbar genauso. Mhm. Du hast deine Strategie-Session schon angesprochen. Ich weiß, dass du diese gerne zu Beginn des Jahres machst. Ist das auch dieses Jahr so oder hast du dir schon Ziele für 2020 gesetzt?
Ich habe mir Ziele für 2020 schon gesetzt. Ich weiß noch nicht genau, wann ich sie mache, aber ich werde sie definitiv machen. Ich werde sie auch ausführlicher machen als im letzten Jahr. Ich habe sie ja letztes Mal erstmalig 3 Tage gemacht an einem ganz fremden Ort. Sonst immer einen Tag bei mir zu Hause. Es wird diesmal definitiv mindestens, es wird eine Woche werden, irgendwann im Januar, aber ich habe sie noch nicht genau terminiert und ich weiß auch nicht genau, wo ich hinfahre. Das hat aber unterschiedliche Gründe. Aber ja, ich habe mir meine Ziele für 2020 einen Teil meiner Ziele schon gesetzt. Das ergibt sich aber daraus, dass ich ein ganz klares Warum habe, dass ich eine ganz klare Vision habe und eine ganz klare Strategie habe, die ich ja auch regelmäßig eben hinterfrage ein Stück weit. Und da haben sich jetzt ein paar Dinge schon mal raus ergeben, wo ich sage, okay, das wird auf jeden Fall 2020 jetzt Thema werden, weil ich das brauche, um mein Unternehmen in die Richtung zu treiben, wo ich denn eigentlich hin will. Mhm. Und wie ich dann diese Ziele ganz konkret erreichen werde, also sie stehen jetzt auf dem Blatt Papier, die Idee ist, mehr oder weniger vorformuliert, so will ich es mal sagen. Aber wie erreiche ich diese Ziele jetzt ganz konkret? Und wie kann ich messen, ob ich auch on track bin oder nicht on track bin? Das erfolgt dann in der Strategie-Session.
Mhm. Sehr, sehr spannend. Du hast ja auch über die letzte Strategie-Session auch mal gesprochen in deinem Podcast. Kann ich mich noch gut daran erinnern, weil ich die Folge sehr spannend fand, dass die erschien ja auch irgendwann im Januar. Jetzt haben wir schon November. Also du siehst, die Folge ist mir noch im Hinterkopf geblieben. Die hat was ausgelöst tatsächlich. Also wirklich toll. Eine Woche Strategie-Session, das ist ja Wahnsinn. Also eben, ich habe jetzt auch gehört, du hörst deinem Unternehmen zuerst mal zu. Du beschäftigst dich halt auch mit den Zahlen, die das vergangene Jahr dann betreffen. Okay, Rückschau und dann Vorschau. Ganze Woche. Wow, ich bin gespannt, was du dann über diese Woche erzählen wirst.
Ja, das ist halt echt, ich bin in den 3 Tagen nicht fertig geworden. Mhm. Und was einfach der Punkt ist, weswegen ich sage, ich nehme mir eine Woche, ich lasse mich in dieser Woche aus gewissen Fragen dann einfach nicht raus. Ja, und letzte Mal war es halt eben, dass ich, warum interessiert mich das wirklich? Und dann nicht diese vordergründigen Antworten zu geben, die jeder sofort rausschießen kann, ich auch, sondern wirklich mal tief zu gehen. Warum denn wirklich? Und ich hing an dieser einen kleinen Frage, die auf meinem Vorbereitungszettel in der Klammer zu einer anderen Frage stand. Also es war für mich überhaupt gar kein Thema, über mein Warum nachzudenken, weil mir das eigentlich klar war. Die hat mich von den 3 Tagen fast 2 Tage beschäftigt.
Wow.
Und dann entsprechend bin ich überhaupt nicht klargekommen. Aber seitdem ist halt sehr klar geworden, was passiert denn da? Es haben sich gewisse Dinge zusammengefügt und daraus ergeben sich dann Veränderungen. Zwar jetzt nicht in Richtung, jetzt mache ich keine Finanzen mehr, sondern, keine Ahnung, Yoga-Kurse oder sowas. aber es gibt eine ganz andere Richtung, es gibt einen anderen Schwerpunkt. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das von außen mitbekommen habe, ich habe mein Business umgebaut in diesem Jahr, weil mir das in dem Moment so richtig im richtig Tiefen klar geworden ist, was ich eigentlich wirklich will. Und ich möchte kein Business mehr aufbauen, wo ich dann am Ende, um dem lieben Markus Serenak mal zu zitieren, mir ein nächstes Hamsterrad baue. Ja, ja, also das ist, das will ich nicht. Ich will auch, will meinen Kunden helfen. Ich habe ganz klar die Vision, dass kein kleines Unternehmen in Zukunft mehr daran scheitern soll in Deutschland, Österreich, Schweiz, nur weil der Unternehmer sich mit den Zahlen nicht beschäftigen kann oder will. Das will ich ändern. So, und dafür darf es bedurfte es einer Änderung in meinem Business-Struktur auch. Und das habe ich gemacht. Und das hat sich daraus ergeben. So, und die Lehre ist halt eben, dass ich dann viele Sachen in meinen Alltag, wo ich auch Kundentermine habe, eben reinpacken musste und nicht einen Gedanken einfach mal konsequent zu Ende denken musste. Ich werde mir eine Woche im Januar blocken, wo ich mir diese Zeit nehme. Und wenn ich nach 3 Tagen fertig bin, habe ich immer noch 4 Tage, um andere Dinge zu machen. Und es wird mir nicht langweilig werden, weil das ist bei mir auch nicht anders als bei jedem anderen Unternehmer auch. Auch ich habe wahnsinnig viele Aufgaben, zu denen ich scheinbar nie kommen möchte.
Ja, ist so. Wobei, ich würde dann die 4 Tage, die ich von dieser Strategiewoche nicht brauche, ich würde die dann nutzen, um wirklich, ich würde eine Wellness-Session oder sowas machen, mich irgendwo in eine Sauna legen, also nicht gerade 4 Tage, aber irgendeine Wellness-Session tatsächlich, um mich auch ein Stück weit zu belohnen. Aber das ist natürlich hoch individuell. Also unglaublich spannend, was du da erzählst.
Die Annahme, warum ich das nicht mache, ist oder machen werde, ist, weil ich kurz davor Urlaub hatte. Also ich werde relativ entspannt in diese Strategie-Session reingehen. Ich mache wieder über Weihnachten, mache ich wirklich wieder so 2,5 Wochen gar nichts, also wirklich komplett alles aus. Und dann bin ich entspannt und gehe in die Session rein, ob das jetzt die erste Woche oder die zweite Woche dann danach ist. Die eine Woche, wenn sie dazwischen liegen wird, die wird mich jetzt nicht wahnsinnig runterziehen.
Also du hast dir jetzt diese Zeit sozusagen auch wegblockiert, um dich damit zu widmen. Das ist ja besonders für diese großen für die großen Fragen spielentscheidend, weil die Zeit bekommst du in der Alltagshektik nie. Da hast du halt das Operative und diese Dinge, was auch wichtig ist. Aber eben für diese strategischen Fragen, da findet man in der Regel keine Zeit, außer man blockiert sie weg. Ist das auch so ein Grundprinzip von deiner Planung oder wie strukturierst du deine Woche und deinen Tag?
Ich mache grundsätzlich eine Wochenplanung. Das heißt, ich setze mich am Freitag, Samstag, Sonntag oder Montag hin, also je nachdem, wie jetzt gerade so Termine sind, auch privater Natur, und plane dann die kommende Woche. Welche Termine habe ich? Welche Aufgaben möchte ich unbedingt erledigen? Welche Aufgaben muss ich erledigen? Plane das dann Ganze ein, setze mir entsprechende Timeslots in meinen Kalender und arbeite das dann ab. Und dann kommt im Rahmen meiner Tagesreflexion, ich schreibe also so ein Journal, das im Prinzip 2 gespalten ist. Auf der einen Seite mache ich das abends, also nach die Abschlussaufgabe, die ich am Tag eben habe, dass ich einmal reflektiere, wie war der Tag. Da beantworte ich mir selber so ein paar Fragen. Und dann blicke ich auf den nächsten Tag nochmal und sage, okay, was soll am nächsten Tag passieren? Und da gibt es auch eine Frage, die ich mir selbst beantworte, was möchte ich unbedingt erreichen oder worauf möchte ich mich nächsten Morgen besonders konzentrieren? Und es gibt dann immer so eine Fokusaufgabe und so eine Wachstumsaufgabe für mich. Ja? Also eine Fokusaufgabe kann jetzt irgendetwas für einen Kunden sein, was gerade besonders wichtig ist. Und eine Wachstumsaufgabe ist meistens etwas, was für mein Business sehr, sehr gut ist, damit ich weiter wachsen kann oder mein Unternehmen weiter wachsen kann. Und da kann es dann nochmal ein Feintuning der Wochenplanung geben, weil das ist ja einfach so, ja, das Leben spielt weiter und manchmal passiert auch binnen weniger Tage etwas, was leichte Anpassungen eben bedarf. Da bin ich dann auch nicht so streng mit mir. Ich gucke halt eben nur, dass ich die wichtigen Aufgaben unbedingt erledigt bekomme. Und super dringenden Sachen, die drückst du dich nicht drum rum. Das ist das, die musst du machen. Es passiert dann aber auch schon mal, dass ich dann eine Aufgabe, die ich eigentlich machen wollte, die jetzt aber nicht die höchste Priorität im Sinne der Wichtigkeit für mich hat, dass die in der nächsten Wochenplanung da steht und nochmal neu geplant werden darf. Passiert bei mir auch, klar.
Ist natürlich so, also wenn ich jetzt wieder auf die Eisenhower-Matrix zurückkomme, die Planung geschieht natürlich bei den wichtigen Aufgaben, die nicht oder noch nicht dringend sind. Wenn etwas dringend ist und wichtig, das musst du einfach machen. Also wenn der Kunde dich anruft und sagt, hey, mir fliegt hier alles um die Ohren, das musst du nicht mehr einplanen. Genau. Da musst du halt springen, da musst du etwas machen. Genau. Oder ein aktueller Fall bei dir, dein Computer, dein MacBook spinnt, musst du dich einfach drum kümmern. Und da kannst du nicht sagen, das mache ich dann in 3 Monaten oder so. Musst du halt machen. Genau. Und das Thema Übersicht, wie behältst du die Übersicht über deine Aufgaben? Weil wenn man plant, die Aufgaben müssen ja irgendwo herkommen.
Ja, ich Da darf ich zugeben, dass ich dieses Jahr mit mir sehr unzufrieden bin, weil ich einen großen Grundsatz, den ich eigentlich habe, selbst mehrfach verletzt habe. Ich sage ja grundsätzlich, entscheide dich mal für ein Tool und bleibe bei diesem Tool mindestens für ein Jahr. Jetzt bin ich ja auch so ein Tool-Junkie grundsätzlich und habe mich deswegen auch über diesen Grundsatz diszipliniert, der jahrelang hervorragend funktioniert hat. Und dieses Jahr bin ich mehrfach gesprungen. Interessanterweise, das habe ich dir noch gar nicht erzählt überhaupt, interessanterweise bin ich jetzt wieder beim Todoisten zurückgekommen. Also ich bin angefangen mit dem Todoisten im Jahr und werde das Jahr mit dem Todoisten beenden. Es war Asana, dann habe ich lange Zeit Evernote gemacht, was eben auch sehr, sehr gut war, weil ich bei Evernote beispielsweise eine sehr manuelle Art und Weise auf einmal hatte, wie ich mit Aufgaben umgehe. Und du hast ja nicht, es ist ja kein Taskmanagement-Tool, es ist ja einfach ein Notizblock, sag ich jetzt mal, digitaler. Und ich habe da einfach alles reingeschrieben und dann Woche für eine Eisenhower-Matrix reingebaut, natürlich, von die Aufgabenliste. Und dann habe ich Woche für Woche mir die Aufgaben zusammengesucht und in eine Notiz gepackt, die dann eben für die Woche galt. Da waren dann die unterschiedlichen Tage und dann habe ich das abgearbeitet. Wunderbar. Hat eine ganze Zeit lang funktioniert, aber dann war irgendwie, wenn ich unterwegs bin, das war alles nicht so richtig, flüssig. Das hat sich dann auch nicht gut angefühlt. Und so bin ich dann irgendwann zum Todoisten zurückgekommen, aber nutze den jetzt im Prinzip genauso, wie ich Evernote genutzt habe. Also nicht mehr so dieses sehr stark verteckte und miteinander verknüpfte, damit ich gar nicht erst in dieses Aufgaben-Abhaken-Ding reinkomme, ja, weil das ist halt, wir machen eine Aufgabe, damit ich einen Haken setzen kann. Ja, wie bekloppt ist denn das bitte jetzt? Ja, damit, oder dieses Karma dann bei Todoisten, ich möchte jeden Monat mein Karma nach oben treiben. Ja, das ist ein netter Effekt, aber führt für mich völlig am Ziel jetzt vorbei, sondern ich beschäftige mich sehr manuell mit den Aufgaben. Also der Todoist ist mein Aufgabensammler. Wenn ich jetzt irgendwie was habe, dann spreche ich es in meine Apple Watch rein, ab in den Todoisten, speichere das über irgendeinen Webclipper oder sowas in den Todoisten rein und dann gehe ich über Wochen- und Tagesplanung im Prinzip her und sorge dafür, dass ich die wichtigen Aufgaben eben nicht vergesse.
Mhm. Ja, sehr schön. Da ein paar Ergänzungen. Das erste ist ja der Podcast-Kollege von uns, der Thorsten Jekel, der macht produktiv mit dem iPad. Der hat ja den Spruch, erst Hirn einschalten, dann Technik. Und das ist ganz, ganz hervorragend. Also ich komme auch immer mehr dazu, meinen Kunden auch zu empfehlen, sucht euch ein Tool aus, dass ihr ein Stück weit auch manuell nutzen müsst, weil ihr dann regelmäßig muss man sich mit einer Entscheidung beschäftigen. Man muss sich wirklich entscheiden, ist es diese Aufgabe wert, wirklich jetzt zu notieren oder einzuplanen oder man muss das auch wirklich manuell machen. Je mehr Automatismen man hat, je einfacher es auch geht, Aufgaben zu erfassen, desto länger wird die To-Do-Liste und häufig wird man dann von der To-Do-Liste gesteuert. Dann hat man auch wieder Fremdsteuerung und das ist genau das, was wir alle eigentlich nicht wollen. Und der Tipp, den du da gegeben hast, such dir ein Tool aus und bleib ein Jahr dabei. Den kann man übrigens auch nachhören in meiner 200. Jubiläumsfolge. Da habe ich ja die 10 cleversten Tipps von meinen Lieblingsexperten gesammelt und der Jörg war da auch mit dabei und hat genau diesen Tipp auch hier gegeben. Zu finden unter ivanblatter.com/200. Aber eben, es gibt ja diesen Spruch, der Leuchtturm ist an seinem Fuße dunkel.
Ja.
Genau, sehr schön. Man muss immer aufpassen, häufig heißt es dann ja, hey, meinst du bist der Leuchtturm und zeigst allen den Weg? Nein, aber der Spruch ist trotzdem gut. Das Schöne ist halt auch zu sagen, die ganzen Experten und Trainer, die da draußen herum sind, das sind alles nur Menschen, bei denen läuft auch nicht immer alles gut. Auch ich habe manchmal ein schlechtes Zeitmanagement. Du hast vielleicht auch mal für eine halbe Stunde deine Zahlen nicht im Griff, danach klappt es wieder. Und
absolut,
so. Also das ist völlig normal und man muss sich da auch nicht unnötig Druck aufsetzen, meiner Meinung nach.
Genau.
Ja, lieber Jörg, wunderbar, das war ein sehr schönes Gespräch. Auch hier konnte ich wieder einiges für mich mitnehmen und ich bin sicher, meinen Zuhörern ging es genauso. Das letzte Wort hast natürlich du als Gast. Gibt es noch etwas, was du den Zuhörern mitteilen möchtest? Und zweite Frage, wenn man mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte, wo geht man da am besten hin?
Also was mir wirklich wichtig ist, weil ich gelernt habe, dass das die größte Hürde ist, über die ganz, ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer eben springen dürfen. Habt keine Angst vor euren Zahlen. Jeder, wirklich jeder kann Zahlen lernen und man muss sich auch nicht schämen. Das kommt nämlich auch ganz, ganz häufig immer wieder durch, dass man sich so ein bisschen schämt. Ja, ich habe meine Zahlen nicht im Griff. Sorry, ich kann auch keinen Yoga-Lehrgang machen. Ich kann auch nicht irgendwelche Produkte entwerfen, die digitaler Natur sind. Ich kann auch nicht, keine Ahnung, ich bin kein Ingenieur. Ich bin, ja, also ich habe auch viele Dinge, die eben, wo ich andere Experten brauche. Und wenn ich ein Handwerker bin, irgendwie ein Gesundheitsmanager bin, oder keine Ahnung, dann habe ich ganz andere Dinge gelernt und eben nicht Zahlen. Zahlen und Finanzen ist ja leider Gottes kein Schulfach. Ich glaube auch nicht in der Schweiz. Und deswegen, woher soll man es denn dann können? Das ist okay. Der erfolgreiche Unternehmer oder die erfolgreiche Unternehmerin unterscheidet sich nur von den weniger oder nicht erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern dadurch, dass die dann irgendwann begreifen, okay, ich muss mir jetzt Hilfe holen, beziehungsweise ich möchte mich mit dem Thema beschäftigen. Und dann gibt es da ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sich dem Ganzen anzunähern und wirklich diesen Schritt zu machen und zu gucken und nur darauf zu vertrauen. Wenn du das mitnimmst aus diesem Gespräch jetzt heute hier, jeder kann es lernen und es ist nicht das, was in den BWL-Schinken da typischerweise in den Büchern steht, weil ich sag so gerne, wenn Beta-Risikofaktoren für dich ein Thema werden, da wird nämlich dann BWL und Zahlentheorie wirklich kompliziert, dann hast du eine Herrscher an Leuten, die für dich arbeiten und die das dann managen können. Was du dann brauchst, sind diese drei Tools und vielleicht noch ein paar andere Analysen, die darauf dann aufbauen und das war's und das kann jeder lernen. So, keine Angst vor Zahlen, einfach rangehen, offen und gut ist. So, und wenn jetzt jemand meint, Mensch, das ist gar nicht so ganz blöd, was der Roaster so erzählt und irgendwie möchte ich von dem ein bisschen mehr erfahren, die beste Anlaufstelle ist meine Webseite jörg-roos.com. Wer mehr hören will, mein Podcast, den gibt es noch, ja. Ich glaube, das sind so die, und in Social Media, bei LinkedIn, Facebook, da bin ich natürlich auch überall irgendwie vertreten. Ich habe auch noch ein Xing-Profil, wobei, naja, egal. Also am aktivsten bin ich auf LinkedIn und Facebook. Also da kann man halt immer noch gucken. Ansonsten einfach melden, wenn Fragen sind, einfach melden.
Tja, jetzt habe ich dem Jörg zwar das letzte Wort versprochen, aber ich muss mich trotzdem nochmal melden, denn ich will unbedingt, dass du seine Webseite besuchst und vielleicht sogar seinen Podcast abonnierst. Und damit du da die richtigen Links hast, möchte ich dich gerne auf die Shownotes hinweisen. Die findest du natürlich in deiner Podcast-App, wo du mir jetzt gerade zuhörst, oder du wechselst auf ivanblatter.com/239 steht für die 239. Folge dieses Podcasts. Hat dir diese Folge gefallen? Gefällt dir mein Podcast? Dann freue ich mich sehr über eine Handvoll Sterne bei iTunes. Wechsle doch auch einfach zu den Shownotes. Da findest du auch direkt den Link zu iTunes oder Apple Podcast, wie es jetzt heißt. Oder such dort direkt nach meinem Podcast einfach produktiv und schenk mir ein paar Sterne. Damit würdest du mir einen sehr, sehr großen Gefallen tun. Ja, vielen Dank, dass du Jörg und mir zugehört hast und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder. Dein Ivan Blatter.